Nifty 50, Fang oder Magnificent Seven. Der Aktienmarkt in den USA hat oft eine Story zu bieten, die alle anderen Aktienmärkte daneben verblassen lässt. Hinzu kommt, dass der amerikanische Aktienmarkt in den vergangenen 125 Jahren an der Spitze der Wertentwicklung liegt. Also den DAX in Europa vergessen und mit dem Geld nach Amerika auswandern? Und wenn ja, wie stellt man das an? ETF ist ja schon klar, empfehlen wir an dieser Stelle ja auch hin und wieder. Aber auch das ist wohl einfacher gesagt als umgesetzt. Wie man es also anstellt, darüber sprechen wir heute in der neuen Folge unseres FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien, zu dem ich Sie herzlich willkommen heiße. Wir, das bin einerseits ich, Martin Hock.
Und ich, Dennis Kremer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 9. April.
Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de/deinleben.
Hi Dennis.
Hallo Martin.
Kein großes Vorgeplänkel, heute gehen wir mal gleich in Medias Res. Denn du bist ja nicht nur mein Co-Host, wie man so schön sagt, sondern auch heute unser Experte. Ganz besonders, was ETF angeht, über die du ja praktisch wöchentlich schreibst. Lästerzungen wie ich sind ja schon in der Versuchung, dich umzubenennen. Also von Dennis zu Erik Timo Franz, also ETF.
Also Martin, hallo erstmal. Ich finde, der Name gefällt mir jetzt nicht so. Aber vielen Dank, dass du dir die Mühe gibst. Mein Name, den haben meine Eltern sich schon bewusst so gewählt. Also die ersten Anfänge gab es, glaube ich, schon in den 70ern, aber noch nicht börsengehandelt. Das stimmt. Und das war auch noch nicht abzusehen, dass ich da häufig drüber schreiben würde. Ja, und es gibt natürlich auch Gründe. Es ist nun mal eigentlich das Anlagevehikel, was wirklich viele, viele Privatanleger haben. Und das interessiert natürlich bei uns auch viele, viele Leser. Deswegen stimmt schon, schreibe ich nicht jede Woche, aber ziemlich häufig in der Sonntagszeitung darüber.
Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin eine Lästerzunge. Ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht übel. Nein. Und ich will daher auch nicht weiter drauf rumreiten. Lieber greife ich das Stichwort auf, dass ETF so unerreicht sind als Anlagevehikel für Privatanleger. Sei doch so gut und rekapitulier doch mal für unsere Hörer, warum eigentlich.
Ja, das Schöne an ETFs sind natürlich zwei Dinge, die sind wahnsinnig günstig. Also das heißt, man muss im Prinzip kaum Gebühren zahlen. Das ist das Erste, weil Gebühr, das schmälert immer die Wertentwicklung. Das muss man sich beim klassischen Fonds so vorstellen, sind ungefähr immer 2% und die, ja, ein bisschen weniger, aber die Wertentwicklung, die wir ausgewiesen sehen auf den Internetseiten in unserem Depot, die ist immer nach Gebühren. So, und wenn ich jetzt eben wie so ein klassischer Aktienfonds ist sehr häufig so 1,5% oder 1% nehme, da muss ich eben im Vergleich dazu ETFs nehmen, die teilweise nur 0,1% des verwalteten, von mir, nicht verwalteten, sondern von mir angelegten Geldes als Gebühr nehmen. Das ist natürlich wahnsinnig günstig. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist eben, das haben wir schon sehr oft besprochen, dass es eben auf Dauer niemandem wirklich gelingt, man sagt immer so schön, den Markt zu schlagen, den großen Markt. Das ist wichtig. Man kann immer wieder sehen, dass einzelne Fondsmanager es hinbekommen und für eine gewisse Periode so eine Outperformance generieren. Das bedeutet also, sich besser zu schlagen als zum Beispiel großer amerikanischer Index oder der MSCI World oder der DAX. Es gelingt immer mal wieder, aber nicht auf Dauer. Und das ist eben das Interessante an den ETFs. Die haben ein Konstruktionsprinzip, dass sie einfach so, also Exchange Traded Fund heißt börsengehandelter Indexfonds. Sie bauen einfach Börsenindizes, Börsenbarometer nach. Und da überlegt also jetzt niemand, ja, könnte nicht sein, dass Adidas doch sich besser entwickelt als ein anderer DAX-Wert, sondern da wird einfach nachgebaut, stupide, das ist relativ einfach technisch umzusetzen, wobei mich wird vielleicht jetzt der ein oder andere aus der Branche sagen, so einfach ist auch nicht, aber es ist eigentlich vom Gedanken her sehr einfach und deswegen kann es günstig angeboten werden und so ergibt sich ein Vorteil aus diesen zwei Punkten, sehr niedrige Gebühren und eben, ich bilde immer den Markt ab, das heißt, ich habe gar nicht das Ziel irgendwie besser zu sein als der Aktienmarkt als Ganzes. Und das ist ein kluges Ziel, zumindest für Privatanleger, weil es eben sehr häufig nicht gelingt.
Naja, klar. Und ja? Das Prinzip ist ja einfach, der Fonds setzt ja da drauf, besser zu sein als der Durchschnitt. Was rein logisch kann nicht jeder besser sein als der Durchschnitt. Genau, wäre dann wieder ein anderer Durchschnitt. Ja. Und der ETF sagt, was soll's? Ich nehme den Durchschnitt.
Bilde den Durchschnitt ab, genau. Naja. Das ist so gut zusammengefasst, ja.
Also insofern. Ja, gut. Unser Thema ist ja die USA. Also vielleicht sprechen wir noch besser mal zumindest ein bisschen über den Aktienmarkt. Was ist denn aus deiner Sicht so das Besondere am amerikanischen Aktienmarkt?
Ja, das ist einfach die zentrale Börse, der zentrale Aktienmarkt der Welt. Es gibt keinen größeren, keinen liquideren, also keinen Markt, wo man schneller und besser handeln kann. Ja, es gibt nirgendwo auf der Welt mehr börsennotierte Firmen. Ist auch eine Art Leitbörse für die Welt. Also wenn sich da was verändert, dann hat das immer Auswirkungen, weil dort auch so viele Investoren sitzen und weil man immer darauf schaut. Das heißt sozusagen, den amerikanischen Aktienmarkt zu ignorieren in seinem Depot, das ist, kann man vielleicht mal taktisch oder so machen. Wobei, da würde man wieder versuchen, den Markt zu schlagen. Aber auf Dauer würde ich das für nicht so eine gute Idee halten. Es ist von der sogenannten Marktkapitalisierung, sind ungefähr zurzeit, glaube ich, etwa 70% des Gesamtbörsenwertes der Welt liegt in den USA. Das ist ja unerreicht, ja.
Kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie man rechnet, ne? Also was man da einrechnet und was nicht. Und ja, aber ja, genau. Die USA, meine, waren ja nicht immer so. Also wenn man so vor den Ersten Weltkrieg geht, das sieht das ein bisschen anders aus. Aber
genau, da waren es mal Großbritannien und so, aber ja.
Ja, und Deutschland auch.
Deutschland
war
auch
mal ein großer Aktienmarkt.
Ja, ja.
Das ist, also ja, aber das ist schon lange, lange her. Das ist genauso wie mit dem deutschen Film, der war auch mal führend weltweit. Ja. Aber das also, ist auch seit den 20er Jahren.
Man weiß natürlich nicht, ob es ewig so weitergeht, aber momentan spricht erstmal wenig dafür, dass es sich ändern wird.
Ja, USA sollte man einfach aktuell und bis auf Weiteres natürlich nicht übersehen. Wie wichtig ist denn, wir haben ja da, das ist ja außerhalb des Euroraums, wichtig denn da eigentlich der Dollarkurs? Was macht man damit? Ich meine, ja, da kauft man ja so einen schönen ETF und dann ändert sich der Wechselkurs und dann ist das Ding plötzlich, naja, die Hälfte ist vielleicht ein bisschen viel, aber vielleicht 10% weniger wert. Wie geht man mit sowas um?
Also der Rat der meisten Experten ist eigentlich tatsächlich, wenn ich jetzt nicht irgendwelche taktischen Überlegungen habe, für einen normalen Privatanleger das weitgehend zu ignorieren. Ich habe als europäischer Anleger in den letzten Jahrzehnten grosso modo eher davon profitiert, weil der Dollar stärker geworden ist im Vergleich zum Euro. Das war also gut für mich als Anleger. Es kann sich natürlich auch ändern. Ich glaube, nichts ist so schwierig wie eine Währungskursprognose. Da sind schon sehr viele dran gescheitert. Momentan spricht manches dafür, dass der Dollar durchaus seine Stärke behält. Wenn man sich überlegt, wie die Notenbanken agieren werden, dann ist es wahrscheinlich so, dass die Europäische Notenbank, Zentralbank, vor der Fed die Zinsen senken wird. Das wäre nochmal unterstützend für den Dollar, aller Voraussicht nach. Aber mein Rat wäre, und auch der Rat der meisten ist, auf Dauer gleicht sich das alles aus. Es gibt Absicherungen, sogenannte Währungshedges. Die sind aber teuer. Also wenn ich jetzt mal sage, so eine Gebühr für einen ETF kann 0,1% kosten, dann kann die Absicherung locker mal das doppelt oder dreifache kosten. Und das ist eben die Frage, ob sich das lohnt. Die meisten sagen nein. Aber wenn jemand wirklich sagt, also ich glaube daran, dass der Dollar richtig abstürzen wird, dann kann man das sich überlegen. Aber da würden die wenigsten Fondsexperten zu raten.
Ja, wenn man so nicht so dezidiert mit Währungen spekuliert, sind Hedges meistens einfach zu teuer. Ne?
Genau.
Und also Absicherungen, Hedges, ja.
Ja.
Aber insofern ist das, ja. Insofern, also Dollar, nein, jetzt haben wir uns also entschieden, wir kaufen amerikanische Aktien. So, ETF, Index, klar. Frage, welcher Index? Wer hat denn da in den vergangenen Jahren die Nase vorn gehabt?
Ja, das ist super interessant. Es gibt einen Index, den vielleicht der ein oder andere Hörer schon mal gehört hat, der Nasdaq. Den gibt es in unterschiedlichen Varianten. Bekanntes Nasdaq 100 hat eben 100 Werte. Und er wird als Technologieindex wahrgenommen, also als Tech-Aktienindex. Und der war wirklich sehr stark, muss hier gerade mal auf meinen Zettel gucken, der hat, wenn man jetzt mal seit 2014 schaut, also über einen längeren Zeitraum, mehr als 400% dazu gewonnen. Und damit hat er im Prinzip alle wichtigen Märkte der Welt geschlagen. Also rein performancemäßig spricht vieles für den Nasdaq 100.
Ist aber kein reiner Technologieindex, nee. Aber immer noch besser als der Composite, ne?
Genau, genau.
Also der Nasdaq Composite, genau. Der ja oftmals als der Nasdaq-Index, ja. So wenn in der medialen Berichterstattung genannt wird, auch immer als Technologieindex. Der Composite ist ja eigentlich überhaupt kein Technologieindex, weil der Nasdaq 100 schon eher.
Genau, auch nicht. Das wäre auch jetzt, wenn man mal darüber spricht, also wenn man jetzt sich die Wertentwicklung anschaut, die vergangene Wertentwicklung, würde man sagen, ja klar. Das ist der Nasdaq. Ich muss auf den Nasdaq setzen. Jetzt gibt es zwei Punkte, die wichtig sind. Einmal, wir wissen es hier, wir haben es glaube ich schon oft gesagt, die vergangene Wertentwicklung sagt leider überhaupt nichts aus, wie es in Zukunft ist. Es kann natürlich so weitergehen, aber so richtig wissen tut es leider niemand. Da muss man ganz ehrlich sein. Und zweitens ist diese Wahrnehmung, du hast es schon gesagt, Nasdaq als Tech-Index, so ein bisschen falsch, weil, also das stimmt schon, da ist 50% Technologie drin, beispielsweise wir haben Apple da drin, aber wir haben auch ganz andere Werte da drin, die man vielleicht sich gar nicht so einkaufen wollte, muss man sich, also ich wusste das vorher auch nicht so genau, als ich mir mal angeschaut habe, war dann, man findet auch Lebensmittelkonzerne wie Kraft Heinz, Mondelez, also das ist, viele Experten sagen, so eine ziemlich wilde Mischung, der einzige Grund, warum die alle in diesem Index sind, ist eben, dass an der Börse, die sich Nasdaq nennt, gelistet sind und dass das mal in den Anfängen so eine als Computerbörse irgendwie galt, so hat man das genannt.
Genau, ja, ja.
Genau, du weißt vielleicht da noch
ein bisschen was. Ja, die Absicht war halt, einen kontinuierlichen Handel zu ermöglichen und das war besonders attraktiv damals für Technologiewerte und so hat die Nasdaq dann ihren Ruf als Technologiebörse bekommen. Ja. Aber im Laufe der Zeit gingen dann auch immer mehr Banken und alles andere dahin, gerade wegen des kontinuierlichen Handels zunächst, aber heute ist die Nasdaq einfach nur eine Alternative zur NYSE, ist halt eine andere Börse.
Ja, genau, also zur New York Stock Exchange. Und der Punkt ist, glaube ich, wenn man sagt, ja, also ich möchte auf Technologiewerte setzen, also wir haben sie ja schon alle hier oft auch genannt, Nvidia und Amazon und
Apple
Google und so weiter.
Google, ja. Also
Alphabet, genau. Dann könnte man ja auch sowas sagen, was glaube ich die Profis Pure Play nennen, also nur darauf setzen, das ist natürlich riskant, aber das ist natürlich mit dem Index eigentlich nicht gegeben, da ist 50% was anderes drin.
Ja, okay, also wir haben da ein bisschen zu viel Nicht-Technologiewerte. Wenn ich jetzt sage, okay, Technologiewerte, das ist die Zukunft, gibt's ja noch die so Branchenindizes. Also ich habe mal geguckt, was es da so an ETF gibt. Da gibt's dann den Nasdaq CTA Cyber Security oder den Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Da gibt's also tatsächlich in Deutschland ETFs drauf. Aber was hältst du denn von sowas?
Ja, muss man sich genau anschauen. Vor allen Dingen schauen, was für Werte sind da eigentlich drin. Das sind nicht immer nur die glorreichen sieben, die berühmten, bekanntesten Tech-Werte drin, sondern sind oft auch ganz spezielle Firmen, wo man vielleicht nicht immer so ganz sicher sein kann, ob die sich auch gut entwickelt werden. Ich finde, ich habe erstmal durchaus finde das gut, wenn jemand total von Tech überzeugt ist. Da muss man sich aber im Klaren sein, dass man dann 100% quasi in dem Index darauf setzt und auf nichts anderes. Und ja, das läuft schon sehr lange und sehr gut, aber irgendwann kann das auch mal vorbei sein. Und dann muss man eben sich auch da die Gebühren anschauen. Die Gebühren von solchen Themen-ETFs, wie ich sie jetzt mal nennen will, sind meistens höher. Einfach weil die Anbieter erkannt haben, dass sich damit mehr verdienen lässt. Das ist jetzt von der Zusammenstellung her auch nicht viel schwieriger. Das muss man mit berücksichtigen. Aber wenn einer sagt, das ist für mich, ich will das jetzt mal eine Zeit lang ausprobieren und setze da drauf, dann ist das vielleicht besser als ein reiner Nasdaq. Wer allerdings sagt, ich will nur irgendwie, was heißt nur, ich will in den amerikanischen Aktienmarkt investieren und den möglichst gut abbilden, dann wäre das nicht der Weg.
Sondern was wäre denn dann der Weg?
Ja,
was bietet sich denn da an?
Es gibt natürlich zwei Indizes, die sehr bekannt sind. Der eine, der eigentlich immer, auch wenn man in den Nachrichten ist, noch bis heute, ist halt der Dow Jones. Von dem ist tatsächlich eher abzuraten. Der ist natürlich einer der ältesten Indizes, die wir haben, deswegen irgendwie faszinierend. Aber er hat so eine etwas ungewöhnliche Berechnungsmethode. Er geht einfach nur nach dem Kurs, berücksichtigt nicht, wie der Börsenwert einer Gesellschaft ist und guckt nur auf den Kurs. Und das führt zum Beispiel zu so etwas seltsamen Gewichtungen im Index. Da ist dann Goldman zum Beispiel drin, Goldman Sachs, die Investmentbank, die ist natürlich kein unwichtiges Unternehmen. Die ist aber vom Börsenwert her eigentlich viel niedriger als beispielsweise die US-Handelskette Walmart. Aber in dem Index ist es genau andersrum. Ja. Das heißt, Der Index ist irgendwie, der hält sich und hält sich. Ich bin immer wieder erstaunt, wieso, wenn man irgendwie Nachrichten guckt, da kommt immer, wie hat sich der Dow Jones entwickelt.
Das war immer so.
Und da könnte man denken, ja, das ist doch eine gute Idee, aber der hat auch nur 30 Werte. Ne? Also große Diversifikation oder Streuung ist da nicht dahinter.
Also ich habe mal mit einem, das ist schon lange her, habe ich mit dem Chef eines sogenannten ETF-Sponsors gesprochen. Ich sage jetzt mal nicht, wer das war, denn der sagte als erstes, als ich das Wort Dow Jones erwähnte, ach, das ist doch ein Index nur für Journalisten. Das wollte er dann nachher nicht in der Zeitung lesen.
Ja, interessant, ne? Genau, es ist vielleicht beidseitig irgendwie, aber der hält und hält sich. Aber ich würde eben genau den nicht nehmen, sondern viel besser ist eigentlich der Index, auf den alle Profis schauen. Das ist der sogenannte S&P 500. Die 500 kommt daher, das ist ein Index von Standard & Poor's, die man auch als Ratingagentur kennt, aber die da gute Arbeit machen. Der Index hat eben 500, um die 500 Werte bildet den amerikanischen Aktienmarkt eigentlich besser ab als alle anderen Indizes. 30% Tech ist da drin. Das entspricht aber der Bedeutung von den Tech-Unternehmen. Wenn man sich dann anschaut, was kommt dahinter, dann sind das Pharma und Banken mit jeweils 12%. Also das entspricht schon sehr der Komposition des Aktienmarktes. Der am billigsten angeboten wird. Also da findest du Anbieter, die wirklich nur 0,1% Gebühren nehmen. Das ist ja sehr gut.
Ja, da kann man auch natürlich auch nicht viel machen, weil das halt so ein Standard ist. Ja, das ist halt irgendwie so eine Art Massenprodukt, gerade insbesondere in den USA. Hier ist ja, wie du schon gesagt hast, hier redet alles immer noch vom Dow Jones und der S&P 500, der ist noch nicht so eingedrungen, aber in den USA redet, also eigentlich, wer in Aktien anlegt, nicht mehr vom Dow Jones. Ja. Vielleicht noch Donald Trump, aber das zu später. Okay, gibt's noch andere Alternativen?
Ja, es gibt natürlich welche. Manche Anbieter haben es versucht. Viele kennen vielleicht den Anbieter MSCI von dem berühmten MSCI World. Die haben natürlich auch einen MSCI USA im Angebot. Der hat ungefähr 600 Werte. Ist auch ähnlich, hat ähnliche Gebühren, wenn man sich die anschaut. Interessanterweise, man könnte ja jetzt denken, wow, 100 Werte mehr, das ändert alles. Wenn man sich die Wertentwicklung rückblickend anschaut, da ist da kein großer Unterschied festzustellen, was eben heißt, dass das ist eigentlich ganz logisch, aber die Werte, die hohes Gewicht im Index haben, machen also viel mehr an der Gesamtwertentwicklung aus. Diese 100 zusätzlichen Aktien, die da drin sind, wo man eigentlich sagen würde, ist doch gut, ist besser gestreut, ja, das stimmt, aber hat in der Wertentwicklung so gut wie keinen Unterschied gemacht.
Nee, man sich schon S&P 500 die letzten Plätze anguckt, dann sind das 0,% Gewichtung. Und wenn man dann noch 100 unten drunter ansetzt,
Das Einzige ist eben, wenn die sich dann doch mal besser entwickeln sollten über lange Zeit, gewinnen die ja an Gewicht in den Indizes. Ja. Das ist ja das Praktische an den ETFs. Die sind ja nicht sozusagen immer darauf festgelegt, dass immer Tech 30% haben wird. Nee, das lebt quasi, passt sich an. Es gibt interessanterweise Nebenwerte in den USA, sogenannte Nebenwerte, also Aktien, die ein geringeres Börsengewicht haben. Und da gibt es spezielle Indizes drauf. Der eine oder andere findet das jetzt ganz interessant, nachdem die großen Werte so gut gelaufen sind. Es gibt einen, der heißt Russell 2000. Da gibt es auch ETFs drauf. Das wäre eben was, wenn man sagt, ich gehe jetzt mal komplett auf Aktien, die in den vergangenen Jahren nicht so im Fokus standen. Da ist aber dann wieder eine ganz aktive Entscheidung, also im Sinne von, ist eine richtige Anlageentscheidung, dass man sagt, ich setze auf die. Aber da
Alles natürlich in der Welt, wo halt so viel in ETF fließt und was natürlich dann immer großkapitalisierten Werten immer ein bisschen mehr zugutekommt, ist es natürlich schwierig mit Nebenwerten da tatsächlich wirklich gegenzusteuern. Also das ist vielleicht, weiß ich nicht, nur weil es mich gerade jetzt interessiert, ist das nicht vielleicht gerade wieder so ein Punkt, wenn man auf Nebenwerte setzt, dass man da vielleicht sogar besser mit einem aktiven Fonds ist,
der sich da was aussucht? Genau, das ist, glaube ich, tatsächlich so. Das ist einer der wenigen Bereiche, wo man sagt, da kann ja wirklich noch das Wissen des Fondsmanagers ein Vorteil sein, der vielleicht der Einzige ist, der zu einem bestimmten Unternehmen immer hinfährt, sich anguckt, was die machen, sich die ganzen Berichte durchliest. Bei den großen Unternehmen schauen einfach so viele drauf, dass der Informationsvorteil, den man früher mal hatte, der ist ja sofort weg. Aber die sind ja nicht ganz kleine Werte, aber bei kleineren Werten würde ich tatsächlich auch noch einen Vorteil sehen.
Okay,
für Fondsmanager.
Ja. Die USA ist also prima, das haben wir jetzt ausführlichst hingesehen. Und nein, wir werden nicht gesponsert.
Nein, überhaupt nicht.
Ja, was meinst du, ist es denn sinnvoll jetzt zu sagen, okay, vergiss den Rest der Welt, wir machen ausschließlich Wall Street. Schauen wir doch mal auf unseren FAZ-Index, der die 100 größten Werte abbildet des deutschen Aktienmarktes und der auch tatsächlich nicht die Dividenden einrechnet, wie das der DAX tut, sondern halt tatsächlich und damit auch vergleichbar ist mit den allen anderen Indizes der Welt, weil der DAX da eine ziemliche Ausnahme. Da muss man ja sagen, die deutsche Börse oder der deutsche Aktienmarkt geht seit 7 Jahren mehr oder weniger seitwärts. Also komm, vergessen wir es doch.
Und anders als man denkt, ne? Weil man ja immer auf den Performance-DAX schaut.
Richtig, genau. Und weil die ganz anständige Dividenden zahlen, sieht das dann ein bisschen besser aus, obwohl auch der Performance-Index jetzt also gegenüber den USA jetzt nicht so gerade einen vom Hocker
reißt. In dem Vergleich ist es nicht so, aber wir sind...
Also, vergessen wir Deutschland und ziehen mit unserem Geld komplett um, oder was meinst du?
Nee, natürlich nicht. Das würden wir hier natürlich auch nicht raten. Denn wie gesagt, das sind zwar bis zu 70% des Weltaktienmarktes, aber 30% sind eben halt auch außerhalb. Und da kann man sich schon sagen, das komplett zu ignorieren, wäre auch nicht klug. Vor allen Dingen, ja, wenn man es mal vergleicht, also die USA hatten jetzt schon eine sehr, sehr, sehr gute Entwicklung. Die Bewertung ist relativ hoch. Das ist eben auch nicht ganz sicher. Ein paar Unsicherheiten stehen ja vor der Tür. Präsidentschaft Donald Trump möglicherweise. Das könnte sich auch positiv auswirken für die Märkte. Man weiß es ehrlicherweise nicht. Aber also jetzt vielleicht nur diesen Markt, das würde ich, glaube ich, nicht empfehlen. Wir haben ja hier sehr, sehr häufig auch schon gesprochen über einen Index, der das eigentlich ganz gut macht. Das ist dieser MSCI World. Der hat eben auch momentan bis zu 70% USA eben, aber dann 30% an den Rest der Welt. Das Einzige, wovor ich jetzt warnen würde, wäre zu sagen, ich habe ja den MSCI World. Dann kaufe ich mir noch ein MSCI USA oder ein S&P 500. Damit erhöhe ich ja sogar noch mein USA-Gewicht. Übrigens eine interessante Möglichkeit zu sagen, ich reduziere das ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, ich will USA, aber nicht so viel ist. Man kann eine Kombination machen, die ganz witzig ist. Es gibt tatsächlich auch einen MSCI World ex-USA, also ohne USA. Den könnte ich kombinieren mit einem MSCI USA oder S&P 500. Und dann könnte ich quasi darüber kann ich das jetzt wirklich für die Leute, die Lust haben, bisschen die Spezialisten, da kann ich meine US-Aktienquote mit steuern, sozusagen.
Ja, klar, wenn ich mehr.
Geht ja sonst nicht. Ja. Das weicht natürlich jetzt ab vom reinen, ich bilde den Markt ab, das muss man immer dazu sagen.
Es ist schon aktives Management, das man dann selber macht.
Aber es ist eine Möglichkeit.
Aber ist ja eine Möglichkeit.
Und ich denke, du siehst es auch so, ich würde nicht dazu raten, jetzt den Rest der Welt einfach komplett zu ignorieren. Also zumindest im MSCI World sind ja die Industriestaaten drin. Also das ist ja das Mindeste, finde ich.
Hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Perspektive ab. Also wenn ich jetzt so auf die Ewigkeit anlege, dann ist USA sicherlich keine schlechte Wahl.
Nee.
Also auch wenn man historisch zurückschaut, mein deutscher Aktienmarkt, was weiß ich, Weltkriege, Hyperinflation oder sowas, da hat man in der Vergangenheit einen Haufen Geld auch verlieren können. Das hat man in der USA nicht gehabt. Also da ist vielleicht auch der Vorteil, dass es halt auf der anderen Seite des Atlantiks vielleicht, sagen wir mal, so die Kräfteverhältnisse ein bisschen anders sind. Vielleicht ein Vorteil, aber never say never. Ne? Und insofern, kurz und gut, es gilt das, was bei uns immer gilt. Mit Augenmaß investieren, diversifizieren, selbst wenn man mal nicht die größten Renditen mitnimmt. Naja, Dennis, vielen Dank.
Sehr
war
gerne.
Interessant.
Ja, Martin, für mich natürlich auch. Und glaube, jetzt kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik, das Ding der Woche. Und jetzt bist du halt wieder dran. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, wie ich dich anders nennen könnte. Aber, sorry, heute vielleicht nicht so kreativ. Mir ist absolut nichts eingefallen. Darum musst du jetzt hier liefern und uns ein schönes Ding der Woche bringen.
Ja, es geht um Donald.
Ach ja, nee, aber da wir eben schon von ihm gesprochen haben, du meinst jetzt nicht Donald Duck, sondern es wird mal wieder Donald Trump sein, oder?
Leider, ja. Also, ja, worum geht's? Ja, ist ja bekannt, dass Trump Twitter oder heute X nicht so genehm war und weil er sich da nicht so gebührend gewürdigt gefühlt hat und nicht nur Applaus bekommen hat, hat er also sein eigenes Social Network gegründet, auf das er ja dann die Wahrheit verspricht, so wie er sie halt versteht. Und das hat ja auch eine Börsennotierung als Trump Media. Auch über das Geschäftsgebaren von Donald Trump ist ja genug gesagt und geschrieben worden, gerade in jüngster Zeit, Betrugsvorwürfe, Insolvenz, Überbewertung und so weiter und so weiter. Naja, und das setzt Trump Media anscheinend nahtlos fort.
Aha, also wer hätte es anders erwartet, oder? Das ist ja nun wirklich typisch.
Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Also, und zwar folgendes. Jedes börsennotierte Unternehmen hat ja einen Wirtschaftsprüfer. Und Trump Media hat also jüngst vermeldet, sie behalten also weiter als Wirtschaftsprüfer die Firma BF Borgers. So, was Trump Media dabei aber nicht anficht, ist, dass die Aufsichtsbehörde für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften tatsächlich seit 2 Jahren jeden, und ich meine jeden von BF Borgers geprüften Bericht in mehrerlei Hinsicht als fehlerhaft bemängelt hat. Die kanadischen Aufsichtsbehörden werfen dem Unternehmen sogar vor, dass sie gegen die Regeln für Wirtschaftsprüfer verstoßen haben und BF Borgers darf dort keine neuen Aufträge mehr annehmen, keine neuen Unternehmen mehr prüfen, solange es nicht bestimmte Verbesserungen vornimmt.
Gibt's da, was sagt Trump Media?
Naja, das, was Donald Trump in solchen Fällen immer sagt. Die Berichte seien alle voreingenommen und ein vorauseilender Angriff auf die Wirtschaftsprüfer, bevor diese ihre Arbeit für Trump Media als Publikumsgesellschaft überhaupt erst begonnen hätten. Und ja, stimmt schon, die Aufsichtsbehörden haben noch keinen Bericht von BF Borgers über Trump Media geprüft. Das muss man dann halt doch dazu sagen.
Trotzdem wirkt so, als ob der Mann sich ziemlich treu bleiben würde, ja. Glaube ich.
Ja, was anderes wäre wohl die Nachricht. Das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen, Immobilien und neue Vornamen. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch mal gerne in unsere LinkedIn-Gruppe. Da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Tschüss, bis nächste Woche.
Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.